hatten heute Vormittag die wunderbare, vom Geiste Gottes gewählte Wortreihe näher ansehen durch den Dienst unseres teuren Bruders auf seine ihm gegebene Weise, dann durfte ich als Architekt von konzentrischen Kreisen sprechen. Und heute Abend dürfen wir das miteinander ansehen, was Gott mir dann nach meiner Demütigung, auch meine freche Einstellung wegen der Litanei, in dem das und so weiter, da war ich sofort entsprechend beschämt. Ungefähr so, du weißt doch, dass in den Ordnungen meines Hauses, meiner heiligen Tempelordnungen, alle geistlichen Probleme gelöst sind und alle Fragen beantwortet sind, anschaulich dargestellt sind. Ja, so, dass jedes Gottes Kind die Dinge verstehen kann, was der geschulteste Theologe ohne Geist Gottes nicht verstehen kann. Nämlich die Ordnungen der Stiftshütte, niedrigste Modellvorführung Gottes für den Bau der Stiftshütte selbst, wurde dem Mose auf dem Berge ein göttlich-himmlisches Modell gezeigt. Dann wusste er genau alles. Die Ordnung. Die Stiftshütte, bescheidenstes Modell. Dann der Tempel Salomos, schon Herrlichkeit. Dann der Tempel Ezekiels, schon so groß wie eine ganze Stadt. Und dann haben wir die ganze neue Stadt Jerusalem. Und hören dann, was in all diesen Hütten Gottes, Tempeln Gottes, vordargestellt worden ist, im Schatten, in Modellen, in Größen von ganzen Stadtgebilden, ist alles in Gott selbst, in Christus selbst, im Original, im unendlichen Original, in Herrlichkeit vorhanden. Und wenn wir schon suchen sollen, was droben ist, wo Christus ist, über das sinnen sollen, was droben ist, dann ist das der Weg, dass wir uns einführen lassen in die Ordnungen des Hauses Gottes. Beginnend mit dem einfachsten Modell. Uns da umsehen und vom Wort und vom Geiste Gottes alles eines nach dem anderen erklären lassen. Und unvermerkt befinden wir uns mit Christo in Gott, geborgen und verborgen im Allerheiligsten seiner Gegenwart. Kleines praktisches Erlebnis, die meisten haben das schon gehört, als wir es mal sehr schwer hatten, gut, seid um gar nichts besorgt, gut, was mache ich, anstatt mich mit Sorgen zu befassen, zu quälen, begebe ich mich im Glauben, im Geiste, in den Vorhof des Mose, sehe mich da um, staune, freue mich, komme ins Heiligtum hinein, goldener Leuchter, Schaubrottisch, reiche Altar, ringsum die prächtigen Kunstwebe arbeiten und so weiter. Und währenddem ich mich da im Heiligtum bewege, sinne, forsche, höre ich ein Wort. Psalm 20, Vers 2. Weil das in meinem Leben schon zum zweiten Mal vorkam, habe ich mich nicht lange besonnen, sondern habe gleich Psalm 20, Vers 2 aufgeschlagen. Das erste Mal, da war es Psalm so und so, Vers 22. Da habe ich gesagt, nein, auf Stimmen höre ich nicht. Und dann wurde ich vernünftig und sagte mir, solange mich eine Stimme einlädt, ein Psalmwort zu lesen, warum nicht? Und siehe da, wieder, als wir es schwer hatten, Grund zum Sorgen war in dem Psalm, Vers 22, genau das. Erlebte ich in einem Augenblick, er sandte sein Wort und heilte sie. War ich sofort fit und munter. Alles weg. Und jetzt hier, Psalm 20, Vers 2. Er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum. Kann Gott antworten, wenn einer eben gehorsam sein will in Bezug auf Zeit und gar nichts besorgt, es ernst macht damit und anstatt sich mit Sorgen zu quälen, sich ins Haus des Vaters hineinbegibt und sich im Heiligtum umsieht und dann ein Wort, er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum. Und der Gott Jakobs unterstütze dich. War das genug? Und dann geht's noch weiter, für einen Architekten noch großartig. Und alle deine Pläne lasse er gelingen. Großartig, ne? Also, kann unser Gott reden? Ah ja. Er, der die Zunge geschaffen hat, der sollte nicht reden können, ne? Also, so wunderbar. Lebendig, real ist unser Gott in seinem Wort durch seinen Geist. Wir haben diese, das Wachstümliche dieses Aufbaues bis in ein Zentrum, in eine allerheiligste Mitte, gehört heute früh in dieser Wortfolge in den ersten Versen des zweiten Petrusbriefes. Dann habe ich die konzentrischen Kreise noch als Darstellung bezeugen dürfen. Und jetzt das lebendige, wunderbare. Ich habe mich immer wieder gefragt, o Petrus, der ja den damaligen Tempel und die Stiftshütte, dem Bericht nach, den Tempel Salomos, den damaligen Tempel sehr gut kannte, da war er unterrichtet, Petrus, und die Apostel. Ob der beim Schreiben dieser Worte gemerkt hat, dass er vom Heiligen Geiste geführt wird vom Lager Israels in den Vorhof und ins Heiligtum und dann ins Allerheiligste. Ob er das gemerkt hat, ich glaube kaum. Aber wir haben den Beweis, dass Petrus gerade ja, wieder in dieser von einem Lehrer rot unterstrichene Wortfolge, nicht einer Litanei, anstatt einen flotten Satz zu bilden, nicht, ja, seine ganze Heiligkeit und die Ordnung seines Hauses in dieser Wortfolge festgelegt hat oder beachtet hat. Nun, bevor wir die Darstellung ansehen, einen kurzen Überblick, was da, ja, nicht alles, einen kleinen Teil von dem Unendlichen, von den unendlichen Gottesordnungen, die schon in der Stiftshütte zur Darstellung gebracht sind, da gilt es, alles zu beachten. Es seien die Maße, die Zahl, die Gewichte, die Namen. Erinnern wir uns? Alles gemessen, alles gewogen, alles gezählt, alles genannt in der ganzen Schöpfung, Makrokosmos, Mikrokosmos, alles, alles. auch hier jetzt erst recht im Hause Gottes weiter. Sogar die Materialien, die Farben, die Formen, dann die Orientierung, genau orientiert nach Osten, das nach Westen, das nach den vier Himmelsrichtungen, die Gegenstände, die Art der Bedienung, alles. Dass die, der Quadratmeter oder die Maße des Vorhofes nun einmal genau 50 mal 100 sind, Ellen. 50 Ellen breit, 100 Ellen lang, ergibt genau 5000 Quadratellen. Wenn, als Jesus die 5000 Mann, Frauen und Kinder waren nebenan, sich lagern ließ auf dem grünen Grase bei der Speisung der 5000, ordnete er an, dass er sich in Beten zu 100, 50 Beete zu 100 und 100 Beete zu 50 sich lagern sollten, in Reihen. Was heißt das? Dass unser wunderbarer Herr, als der, der im Hause des Vaters als Sohn wirklich zu Hause ist, ne? Selbst wenn er sich auf grünem Grase befindet, alles immer in den Ordnungen seines Hauses, des Vaterhauses, sich bewegt. Ne? Auf jeder Quadratelle ein Mann. Ja. Auf dem grünen Grase. Alle Maße, ja, dass die Hütte den Niedrigkeitsleib der Heiligen Gottes darstellt. Paulus, wenn diese Hütte abgebrochen wird, kann die Stiftshütte auch abgebrochen werden? Nein, die ist sogar konstruiert, dass sie möglichst rasch abgebrochen werden konnte, aber auch wieder aufgebaut werden kann. Und diese Hütte kann auch rasch abgebrochen werden. Aber er sprach vom Tempel seines Leibes. Ja, wisset ihr nicht, dass eure Leiber schon Tempel des Heiligen Geistes sind? Aha. Dann ist also, und Paulus, wenn diese Hütte abgebrochen wird, vergänglich, die Hütte des Zeugnisses, genau architektonisch das dargestellt, was unsere Leiblichkeit in Niedrigkeit und vor allem die Leiblichkeit Jesu in Niedrigkeit darstellt. Dass also, was hier drin ist, in dieser Hütte, vorerst eine Seele und im Innersten der Seele ein Geist, ist da wunderbar dargestellt. Die Hütte stellt die Leiblichkeit dar. Und der Raum des Heiligen ist der Wohnort der Seele. Und die Gegenstände im Heiligtum sind die Organe der Seele. Und der Raum des Allerheiligsten stellt den Wohnraum des Geistes dar. Gegenstände darin, die Organe des Geistes. Und der Vorhof ist das Abgesteckte, der heilige Bezirk, in welchem ein Mensch Gottes wandeln soll, im Glauben, wir werden sehen. Also Leib, Seele, Geist sind da modelliert. Die Stillung aller Bedürfnisse nach Leib, Seele und Geist. Der gute Wille Gottes ist im Vorhof dargestellt und der wohlgefällige im Heiligtum und der vollkommene im Allerheiligsten. Und alle Einzelheiten nach Maß, Formen und Gewicht und Farbe und alles erklärt uns, was ist Seele, was ist Geist. Wie sind die in Verbindung miteinander? Vorhof. Der dreifache Wille Gottes, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, erklärt. Was wir heute Abend besonders treffen dürfen, den Weg des Glaubens von außen hinein bis ins Allerheiligste. Petrus. Paulus wird versetzt ins Allerheiligste und wird aus dem Allerheiligsten hinausgeführt bis außerhalb des Lagers. Weisheit, Erkenntnis, Kenntnis, Einsicht und wie die geistlichen Wunderdinge alle heißen mögen, sind alle platziert. Wir wissen, wo sie hingehören. Dann die Lösung aller geistlichen Probleme, habe ich am Anfang schon darauf hingewiesen. Dann die großen Zusammenhänge. Bedeckung der Bundeslade mit den Cherubim, ausgerechnet durch den Scheidevorhang. Und der Scheidevorhang, der scheidet zwischen Heiligtum und Allerheiligstem. Zwischen Seele und Geist. Gibt es so ein hochtheologisches Wort bei Paulus? Dass das Wort Gottes schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und durchhaut und Mark und Bein, diese Scheide zwischen Seele und Geist. Haben doch kein Verständnis, ja, was ist jetzt los? Seele und Geist und Leib sollen doch endlich mal eine Einheit bilden, eine vollkommene. Und das erreicht Gott auch. Ja, und jetzt das Gegenteil, bitte. Ja. Der Scheidevorhang, das ist das Scheidende zwischen Seele und Geist. Der hing nicht von Anfang an da, der Scheidevorhang. Als Gott, als Mose die Hütte zu bauen begann, nach den Anweisungen Gottes, heißt das Wort, du sollst die Hütte als ein Ganzes, einen Raum erstellen. Da war kein Scheidevorhang da. Erst etwas später heißt es, hänge ein Scheidendes auf unter den 50 Ringen der Zusammenfügung. Da darf ich nicht stehen bleiben. Oh, was da. Aber doch, ich muss schnell stehen bleiben. Hänge ein Scheidendes auf unter den 50 goldenen Ringen der Zusammenfügung. Also hier das Heiligtum und dann das Allerheiligste. Die 50 Ringe der Zusammenfügung, die sind zuerst da von Anfang an. Das heißt auf Deutsch die Versöhnung. Und dann genehmigt Gott, dass jetzt zwischen Heiligtum, den einen, zwei Teilen des Raumes und dem letztinneren einen Teil, ein Scheidendes aufgehängt wird, welches scheidet, Feindschaft setzt, bitte, Epheser 2, das Gesetz der Gebote in Satzung, die Feindschaft, die Gott abgerissen hat, diese Zwischenwand, diesen Vorhang, in welchem Moment? Als Christus am Kreuze starb. Bei Salomo war nicht nur ein Scheidevorhang, sondern eine Wand, eine Zwischenwand. Und die hat Gott in Christo auf Golgatha abgebrochen, sodass das Ganze wieder eins ist. Also wie lange? Ja, das heißt, jede Scheidung, jedes Setzen von Feindschaft, und Gott setzte Feindschaft zwischen da, Feindschaft zwischen dem und da, Feindschaft zwischen dem und dem. Das Gesetz ist die Feindschaft zwischen Israel und Nationen. So. Und jede Art von Scheidung in Bezug auf Feindschaftseinstellung ließ Gott, das haben natürlich die Engel nicht gemerkt, aufhängen an den 50 goldenen Klammern der Zusammenfügung, der Versöhnung. Der ganze Leib wächst wohl zusammengefügt aus Israel und Nationen, aus Hottentotten und Griechen und so weiter. Ist da noch eine Scheidung vorhanden? Im Gegenteil. Eine umso wunderbare Einheit. Das heißt, im Hause Gottes ist die endgültige Versöhnung des Alls schon vorhanden, festgelegt. Und alle Scheidungen, die das Gesetz bewirkt und die Anordnung der Engel bewirken, die Feindschaft, sich zur Feindschaft auswirken, werden getragen von der Versöhnung, die Gott ganz am Anfang schon festgelegt hat und schon in seinem Hause sichergestellt hat. Nichts zu machen.
Halleluja!
Endlich, ja. Also wenn er halleluliert für euch alle, nicht wahr? So. Weiter. Alle Einzelstücke, jeder Altar, den Gott hat anordnen lassen, stellt die Liebe Gottes dar. Der goldene Leuchter, das gebrochene Licht des Geistes in der siebenfältigen Regenbogenfarben. Denn die Weisheit Gottes ist eine gar buntfarbige Weisheit, nicht nur mannigfaltige. In die Engel gelüstet, da hineinzuschauen, an uns, die Gott uns geschenkt hat. Von der Lade des Bundes gar nicht zu reden. Und ja.
Aber wozu die Scheidung von Seele und Geist?
Wolltest du nicht das noch erklären?
Ja, das habe ich ja.
Habe ich nicht mit.
Das Heiligtum ist der Wohnraum der Seele. Wir werden es dann noch sehen. Und das allerheiligste Geist. Und dieser Scheidevorhang, der scheidet jetzt mal zwischen Heiligtum und Allerheiligtum, ist klar. Also zwischen Seele und Geist. So. Aha. Dann habe ich gesagt, jetzt kam ich auf die Tatsache, dieser Scheidevorhang hing nicht von Anfang an da. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, Geist, Seele und Leib, wo Geist und Seele geschieden sind. Erst im gefallenen Zustand ist das nötig. Denn wenn wir, da unser Geist ja im ungläubigen Zustand nur ein glimmender Docht ist, ne, und Gott jetzt den glimmenden Docht zündet und jetzt hier neues Leben zeugt und gebären lässt, einen neuen Menschen, ne, da wissen wir als Säuglinge in Christus, haben wir keine Ahnung, welche Dinge sind jetzt der Seele, Sache der Seele, Ordnung der Seele und welche sind geistlich. Stimmt's? Und da machen wir doch die Geistgeister durcheinander. Ne? Und deshalb sagt Gott so, jetzt muss zuerst mal Ordnung gemacht werden. Ihr Lieben, was ist nun geistlich in unserem Leben? Und was sind die Dinge der Seele? Das muss mal zuerst geordnet werden. Also genauso, angenommen sei kein Vorhang da, nicht? Die Leviten, die finden, die schieben einmal den goldenen Leuchter dort, wo die Bundeslade stehen soll, und die Bundeslade in eine andere Ecke, versteht ihr? Und durcheinander. Da hat alles seinen Platz, seine Zeit, seine Ordnung. Also, damit wir unterscheiden können, was ist nun Geist und geistlich in unserer Auffassung, in unserem Verständnis und besonders in unserem Verhalten? Und was sind Ordnungen der Seele? Ja. Ja. Deshalb scheiden. Aber zum Glück ist hier wieder das Wörtchen bis, dass das Wort Gottes scheide zwischen Seele und Geist bis. Ja. Ja. Und das bis heißt, bis dieser Leib der Niedrigkeit, die Hütte, abgebrochen wird. Der Scheidevorhang fällt vorerst nicht. So. Wann fällt der Scheidevorhang in unser allem Leben? Dass das Wort Gottes nicht mehr diese Scheide saubere uns lernen muss, was ist geistlich, was ist seelisch, ne? Oder der Sache der Seele. Wann wurde der Scheidevorhang zerrissen? Der Vorhang, welcher ist sein Fleisch, sein Fleischesleib darstellt. Als sein Fleischesleib im Tode brach, wurde der Vorhang zerrissen. Da kam das Scheidende weg. In der Herrlichkeit beim Herrn müssen wir da noch lernen, was sind die Dinge des Geistes und der Seele. Da hat Gott durch diese zeitlebensdauernde Scheidung der Belehrung, nicht, wofür gesorgt? Er selbst aber, der Gott des Friedens, wird wofür sorgen? Dass unser Geist samt Seele und Leib tadellos in einer herrlichen Einheit jetzt vor ihm stehen kann. Also wie der Scheidevorhang, nur zeitweilig für eine bestimmte Funktion auszuüben und der Niedrigkeit und der des Lebens ohne Gott. Aufbau und Abbruch der Hütte, Weiterziehen der Hütte, dass die Bundeslade jeweils, wenn die Wolkensäule sich erhob, die Leviten wussten jetzt, Hütte abbrechen, zuerst die allerheiligsten Dinge zudecken, die Dinge des Geistes und der Seele zudecken, dann erst wird die Hütte abgebrochen. Bitte, haben unsere Mediziner beim Sezieren in einem Leichnam schon je eine Seele gefunden oder einen Geist? Zugedeckt vor ihren Augen. Ist das gut? Das machen Priester, hohe Priester, auserwählte Leviten. Alles zugedeckt. Die Bundeslade, die so prompt dargestellt wird in Bildern, wie die da tragen, sichtbar, nein, die war zugedeckt mit wunderbaren, kostbaren Decken. Da hatte Israel und kein Nationenmann und kein König der Nationen hatte je die Bundeslade gesehen, nicht wahr? Nur die jeweiligen hohen Priester einmal im Jahr. Und so weiter und so weiter. Von den Materialien vom äußeren unscheinbaren Dachsfell bis das innerste Gold im Allerheiligsten und so weiter wollen wir jetzt nicht sprechen. Und zuletzt haben wir schon gesehen, diese Ordnungen auf der Erde, Schattenriss auf der Erde, alle diese Dinge sind ein Schatten der himmlischen Dinge vorerst. Das ist nur im Hebräerbrief. Schatten horizontal, dunkle Angelegenheit. So wunderbar das für uns ist. Ein Schatten der himmlischen Dinge im himmlischen Jerusalem werden aber vergehen mit den Himmeln, wenn die vergehen werden. Und die himmlischen Dinge sind Modelle für die in Gott verborgenen, originalherrlichen Wunderdinge. So. Und das können wir anzünden. Unser Enkel Daniel hat sich die Mühe genommen, diesen Plan zu zeichnen, und zwar im Original, genau, Maßstab, er ist Bauzeichner vom Beruf, Maßstab 1 zu 50, genau nach dem biblischen Bericht. Erster Überblick, wir haben hier den Vorhof, Grundriss von oben geschaut, 50 Ellen breit, 100 Ellen lang, bildet also 2 Quadrate. Je Mittelpunkt eines Quadrates. Einmal der Schlachtopferaltar im vorderen Vorhof. Das zweite Mal genau Bundeslade. Zentrum des Allerheiligsten. Im zweiten Quadrat. Waschbecken zwischen Schlachtopferaltar und Eingang ins Heiligtum. Scheidevorhang, bitte, nach dem Gesetz. Scheidevorhang an 4 Pfosten von Akazienholz an 4 Haken aufgehängt. Der Vorhang, der Scheidevorhang, welcher ist sein Fleisch? Ist er auch einmal, haben sie wohl Zedernholz gewählt fürs Kreuz? Was haben die Brüder gesungen vom aschgrauen Kreuz? Akazienholz. Unter der Kategorie der Abfallholze die schlechteste Sorte, sagt der Fachmann. Akazienholz war alle Tragelemente in der Stiftshütte waren Akazienholz. So war die Bundeslade Akazienholz, Tragelement. Aber dann innen und außen mit Gold bekleidet. Also, Schlachtopferaltar, Wasserbecken zur Reinigung von Händen und Füßen für die Priester, bevor sie eingehen ins Heiligtum. Links nach Süden der goldene Leuchter, rechts nach Norden der Schaubrottisch mit den Kelchen. Das ist nicht nur Schaubrottisch, sondern genau ein Tisch des Herrn mit Brot und Wein. So. Dann hier der Räucheraltar, dann der Scheidevorhang. Innerhalb vom Scheidevorhang, das Allerheiligste, inmitten des Allerheiligsten, die Bundeslade mit dem Sühnedeckel und den beiden Cherubim. Was wir hier im Grundriss vor uns haben, ist hier im Längsschnitt dargestellt. Also wir blicken von Süden das an, hier schneiden wir durch, da sehen wir hier die Höhe der Hütte, 10 Ellen breit, 10 Ellen hoch, Heiligtum 20 Ellen lang. Das Allerheiligste ist 10 Ellen breit, 10 Ellen lang und 10 Ellen hoch. Also ein Würfelform. 10 mal 10 mal 10 gibt 1000. Hebräischer erster Buchstabe Aleph ist gleichzeitig Aleph, 1000. 1 und 1000, das machen wir ja auch, ne? Wir schreiben auch eine 1 und dann 3 Nullen dran. Das ist auch bloß eine 1. Ne? 10, die Zahl der Fülle, der ersten Fülle. 100, Zahl der vollkommenen Fruchtbarkeit. Etliches trug 30, 60, 100 Felder. 1000, die Zahl der Vollfülle, der letzten Vollerfüllung aller Verheißungen. Schon der Raum, die Maße des Allerheiligsten. So. Aha. Hier, goldener Leuchter, Schaubrottisch, reicher Altar, Bundeslade, Sühnedeckel, Cherubim. Und dann ringsum, was hier nicht mehr gut sichtbar ist, das ein Querschnitt so durch, da muss man also so gucken, das ist der Boden, und das sind die Wände, also was wir hier sehen, Querschnitt so durch, die Wände, und dann sehen wir ringsum, da sind nun die Seile gespannt mit den Pflöcken, und ringsum, inwendig, sehen wir die Wände von reinem Gold. Aber die Priester, wenn sie ruhten, die konnten hier herumgehen so und hatten einen wunderbaren Schattenplatz, wo sie ruhen konnten. Hier ringsum sehr also klein, aber ganz wunderbar. Und nun, bevor ich hier weiterfahre, indem ich jetzt zeige, Umfriedigung des Vorhofs, der erste Schutzwall, so reichet nur da, nun da innerhalb des Glaubens Petrus, der Schutzwall des Vorhofs ringsum, Schutzwall jetzt militärisch gedacht, ist aus reiner weißer Leinwand. Was stellt denn das dar? Was stellt die reine weiße Leinwand dar? Die Gerechtigkeiten der Heiligen. Aha. Stimmt's? Wie heißt denn die Tür in den Glauben hinein? Jesus Christus ist die Tür. Und zum Glück ist die Tür hier vierfach. Das heißt nach allen vier Himmelsrichtungen. Die ganze Welt, der ganze Kosmos, die Zahl vier. Nicht? Ich bin die Tür für meine ganze Schöpfung. Wer durch mich eingeht, so, der kann sich jetzt im Vorhof der Tugend, ne, im Schutzwall des Glaubens ringsum, gerecht gemacht durch die Gnade Gottes in Christo, ja, kann ich nun ein Gott wohlgefälliges, tugendsames Leben führen. Hier wird gebetet, hier wird gesungen, hier wird Gemeinschaft geübt. Ne, ja, ja. Und was den Buchstaben, ja, jetzt schnell die Ordnungen. Erster Schutzwall, der Glaube. Innerhalb des Glaubens reichet da, jetzt kommt ein Betätigungsfeld des Wandels in tugendsamen Leben. Also im Glauben nun möglich. Innerhalb der Tugend reichet da, jetzt kommt die Kenntnis, das Wissen. Ein Israelite, alle Israeliten, die nur in den Vorhof konnten, die wussten, dass da die Hütte Gottes steht. Und das sahen sie. Das konnten sie zur Kenntnis nehmen. Sie durften aber bei Todesstrafe nicht eintreten, nicht einmal hineinschauen. Also Erkenntnis hatten sie nicht. Sie hatten nur Kenntnis, ein Wissen. Hier steht inmitten des Vorhofs, im zweiten Quadrat, die Hütte Gottes. Und wussten, da drin sind die heiligen und hochheiligen Dinge. Und wussten, was die, mehr oder weniger, was die Priester da zu berichten hatten. Also, die Hütte selbst stellt nichts Geringeres dar als den Begriff Wissen, Kenntnis vorerst. Wir haben heute früh schon darauf hinweisen dürfen, wie wichtig für den im Glauben wandelnden Menschen der Begriff Wissen ist. Gäbe es überhaupt eine Hütte Gottes, wenn da keine Wände wären? Gäbe es einen Vorhof, wenn da nicht eine Umfriedigung wäre? Blöde Frage, ne? Da muss man blöd fragen, das merkt man, oh, oh, oh. Also, jetzt kommt innerhalb des Wissens erst, das wieder ein Schutzwall, reicht da die Enthaltsamkeit. Erst wenn ich reich gemacht bin in allem Wissen, was uns von Gott geschenkt ist, Stellung und Gnade und so weiter, Bin ich fähig, gottgemäß, nicht nur freiwillig, sondern gewirkt durch den Geist, ein enthaltsames Leben zu führen? Und erst innerhalb der Enthaltsamkeit das Ausharren. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, das Ende des Herrn am Kreuz habt ihr gesehen. Und erst innerhalb der Übung im Ausharren, in allen Nöten, Ausharren bis in den Tod, der Raum des Allerheiligsten, die Gott, den Raum der Gottseligkeit. Inmitten der Gottseligkeit die Bruderliebe. Im Hebräischen werden die beiden Cherubim Brüder genannt. Und kein Übersetzer hat gewagt, das schlankweg wiederzugeben. Ja. So was gibt's nicht. Elberfelder übersetzen, ein Cherub soll sein Angesicht dem Cherub ihm gegenüber richten, auf den richten. Auf den Cherub gegenüber. Nein. Da steht das Wort Ach. Oh. Sein Angesicht auf seinen Bruder. Wir haben heute früh schon lernen dürfen, wo ist also das Wunderding von Bruderliebe in Christo aufgestellt von Gott? Nicht im Lager und nicht im Vorhof und nicht im Heiligtum, sondern ein Bestandteil des innersten, allerheiligsten Gegenstandes. Die Cherubim der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit der Gnade Gottes. Und innerhalb der Bruderliebe die Gottesliebe, die Agape. Und Gott sprach zu Mose, ich werde mit dir und deinem Bruder Aaron Zwiesprache halten. Von zwischen den Cherubim hervor und vom Sühnedeckel herab. Unser Gott, wenn er selber spricht, dann spricht er nur aus dieser Haltung heraus. Aus dem Schoße der Brüder in Christo. Der Bruderliebe, Philadelphia. Und vom Sühnedeckel herab. Paulus, Römer 3, Vers 25. Der Sühnedeckel, welcher die Versöhnung in Christo, die Erlösung in Christo schon darstellt. Nur der Sühnedeckel schon. Reines Gold, Sühnedeckel, aus einem Talent reinen Goldes getriebene Arbeit. Cherubim und Sühnedeckel. Brüder in Christo, Versöhnung in Christo. So. Und dann die Lade des Bundes darunter und die Gesetzestafeln da drin begraben. So. Sarkophag. So. Der Tod Christi, wie beginnen die Dinge zu sprechen? Jetzt habe ich die Reihenfolge schnell gewählt. Also der Glaube, äußerster Schutzwall, Betätigungsfeld, zweiter Schutzwall, Betätigungsfeld, dritter Schutzwall, Betätigungsfeld, Bruderliebe, letzter Schutzwall und unser Gott, der die Liebe ist, Mittelpunkt. Jetzt hast du ein paar Worte zu sagen, nur als weitere Ergänzung, wie unser Gott nicht anders kann, als auch in seiner ganzen Schöpfung diese Ordnungen seines Hauses, wir haben es ja bei dem Ovalmodell gesehen, Ordnungen des Hauses Gottes, die ganze Schöpfung in diesen Ordnungen aufgebaut. Das ist deine Bemerkung.
Ja, das ist ein Gedanke, der mir gekommen ist, heute früh, als mein Vater von Kreisen gesprochen hat. Und wir haben ja hier wenigstens noch zur Hälfte so Kreise.
Ach so, ja.
Ich meine das hier. Und jetzt lese ich gerade ein Buch über Physik im Zusammenhang, oder Wunder der Natur im Zusammenhang mit dem Glauben. Und darin steht, ist beschrieben, wie die Atome aufgebaut sind. Das weiß vielleicht der Falk Kaiser noch besser, aber es ist so, die Atome haben einen Atomkern und das haben wir auch schon gehört, der ist Zentrum. Und dann gibt es die Hüllen oder die Elektronenschalen.
Ja.
Das sind Kugelschalen. Also Kugelschalen. Nicht, wenn das
also genau Konzentrum, ja, bitte.
Atomkern ist, dann gibt es eine erste Schale, die wird bis maximal 2 Elektronen belegt und dann geht es zu einer zweiten Schale, glaube 8 und zu einer dritten, vierten, fünften, sechsten bis und mit siebter Schale.
Nur genau 7 Schalen. wenn alle Elektronen, die da kreisen, festgelegt.
Und jede Schale ist, und das möchte ich jetzt an einem Beispiel noch erklären, wenn wir einen Tennisball nehmen und sagen, das ist der Atomkern, dann kreist das erste Elektron, wie es beim Wasserstoff ist, in einem Abstand, der Tennisball ist der Kern, in einem Abstand von einem Kilometer Stecknadelgröße, in einer Geschwindigkeit von ungefähr 200 Millionen Kilometer pro Stunde, um diesen Atomkern.
Und nicht in einer Ebene, sondern in allen Richtungen immer schon.
Und weil was so eine unglaubliche Geschwindigkeit ist, gibt es eigentlich eine Hülle. Und inzwischen drin ist nichts. Jetzt sind wir aber erst beim Wasserstoffatom. Jetzt kommen dann noch ein zweites Elektron dazu, dann haben wir, hast du gesagt,
Helium.
Helium. Und dann kommt die nächste Hülle, zweite Hülle, dritte Hülle, vierte Hülle und so gibt es dann diese Atomgewichte, ich glaube es sind 107 oder 109.
Heute, ungefähr, ja.
Ungefähr so viel sind bis heute wenigstens entdeckt. Und das Wunderbare ist, dass es also wieder diese sieben Stücke sind. Hier haben wir allerdings acht
Da haben
Stücke.
Wir also buchstäblich
die Hüllen.
Konzentrische Kreise, nicht? Nicht nur Kreise, sondern jetzt Kugelschale, Kugeloberflächen. Ne?
Und wenn ich jetzt da im Zusammenhang mit dem das erwähne, denn auch deshalb, weil wir haben hier acht Stücke, nicht? Sieben, nicht? Ja. Aber der Atomkern ist ja auch da, nicht?
Ja.
Und der Kern der Sache, das ist die Liebe Gottes. Oder die
Gott selbst. Ja.
Die Gottesliebe. Und jetzt könnte man weiterfahren, ja, was passiert, wenn diese Gottesliebe gespalten wird, getroffen wird? Nicht? Dann wissen wir, dann kommt die Kettenreaktion und eine unglaubliche Kraftentfaltung. Die Wissenschaft sagt ja, die Sonne besteht aus nichts anderes als, oder die Sonnenenergie kommt aus ständig sich abspielenden Atomexplosionen. Ja. Diese unglaubliche, seit Jahrtausenden strahlende Energie.
Wunderbar geordnet, wohltuend geordnet. Ja.
Und dann, wenn zwei Atome oder mehrere Atome sich irgendwie gut verstehen, dann können sie sich zusammentun. Das ist also, wenn eine Hülle etwas zu wenig Elektronen hat und eine andere etwas zu viel, dann vereinigen sich die und tauschen das ab und werden dann so, bilden sich im Raster- oder Gittersystem, bilden sich dann die Moleküle. Und das Wichtigste dabei ist wieder das Desoxyribonukleinmolekül. Wer kann es nachsagen? Also kurz ist das DNS-Molekül oder das Gen die lebende Zelle selbst. Und der hat das wunderbar beschrieben, so eine lebende Zelle ist wieder organisiert wie eine absolute Großindustrie mit Verwaltung, mit Energiezentrum, mit Abwassersystem, mit Verdauung, mit Nahrungsaufnahme und so weiter und Produktion von allem. Und wenn so ein Molekül mal nicht genau nach Zahl
und Gewicht und Maß.
Ja, wenn so ein Molekül mal sich selbstständig macht und nicht das Programmierte die Informationen richtig verarbeitet, wie es die Informationen bekommt, dann entsteht beispielsweise ein Krebsgeschwür. Also wir wollen keine Zellen sein am Leib des Christus, die sich selbstständig machen.
Danke schön. Wir haben gesehen, im Hause Gottes, das nun architektonisch dargestellt, was Gott gleichzeitig oder gleichzeitig andererseits in einem Menschenleib darstellt. Er sprach vom Tempel seines Leibes. Da hat einer zum Beispiel alle die Tragelemente bei der ganzen Anlage gezählt und war fähig zu bezeugen, zu seinem Erstaunen, die Zahl der Tragelemente hier entspricht genau den Einzelgebein oder Knochenteilen an unserem Skelett. Und da die Vorhänge, die darüber gehängt sind, das Fleisch darstellen, ist über unser Skelett auch Fleisch gehängt. Wunderbare Kunstwebearbeit, nicht? Bindegewebe und was gibt es alles für wunderbare Gewebe da. Ja? Und dann darüber ein Untergewand und ein Obergewand, alles genau dargestellt. Ja? Und jetzt, wenn wir beachten, das stellt unsere zum Abbruch bestimmte Hütte daher. Und da ist unsere Seele, der Wohnraum. Da drin finden wir, und kein Mediziner, einen Wohnraum für die Seele. Ist aber einer da? Das ist hier dargestellt. Architektonisch. Noch, und der Geist ist nicht vermischt mit der Seele, sondern hat einen eigenen Wohnraum als innerstes Wesen eines Menschen. Und der Geist ist im Herzen, aber nicht in der Pumpstation, sondern im Innersten des Wesens des Menschen. Also das Herz hier, die Pumpstation, ist nur das Herz für den Leib. Alles in der Schöpfung Gottes hat einen Herzpunkt. Die Schrift spricht vom Herzen der Himmel, Thron Gottes, vom Herzen der Meere, vom Herzen der Erde, bitte. 3 Tage und 3 Nächte war Jonah im Bauch des Fisches, also muss des Menschen Sohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein, was ist das? Das Hauptquartier Satans im Scheol, im Totenreich. Seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Jetzt gehen wir noch einmal hinein, kommen aus dem Lager, durch die Tür, Jesus Christus.
Die Tür im Hebräischen Talit ist ja die 4, darum auch 4 Türen. Und Talit heißt Tür.
Ja, danke schön. Stimmt alles nach Zahl und Buchstaben und Pünktlein. Wer hier eintritt, jetzt geistlich, steht nun im Glauben Gottes, im Glauben Jesu Christi. Der ist fähig, ein tugendsames Leben zu führen. Worin besteht nun unser Höhepunkt eines tugendsamen Lebens? Im Glauben? Ermahne ich euch, liebe Brüder, als euer vernünftiger Gottesdienst was zu tun? Eure Leiber als heilige, lebendige, Gott wohlgefällige Schlachtopfer Gott zur Verfügung zu stellen. Stimmt's? Mittelpunkt, Höhepunkt. Geistlicherweise. Alles um der Barmherzigkeit. Die Altäre stellen die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes dar. Und alles, was auf den Altären geschieht, Feuer brennt, Fleisch wird geschlachtet, Blut fließt, stellt die Gerichte Gottes dar. Eines von den dreien ist immer vorhanden bei jedem Gericht Gottes. Entweder brennt Feuer, Fleisch geschlachtet, dann fließt auch Blut. Normalerweise sind alle drei Dinge da. Nun sagt Jesus, ihr Schriftgelehrten, ihr Gesetzeslehrer, ihr Blinde, ihr saget, die Opfergabe auf dem Altar ist größer als der Altar. Der Altar ist nur der Untersatz, die Hauptsache ist die Gabe Gottes, ja, nämlich bei Paulus, die Gabe Gottes durch den Sohn Jesus Christus. In der Frage, die er ihnen stellt, ist schon wieder die Antwort drin. Was ist denn größer, sagt er ihnen? Die Opfergabe oder der Altar, der die Opfergabe erst heiligt? Oh. Also, was ist größer in den Augen Jesu, in den Augen Gottes? Genau das, was auch für uns Frommen nur der Untersatz ist. Ne? So schief, so falsch sind wir gewickelt. Ne? Ja, also wir brauchen uns nicht groß zu schämen, das dürfen wir ruhig. Wir sind ein guter Gesellschaft, damalige hohen Priester und Schriftgelehrte und Gesetzeslehrer. Der Altar, welcher die Opfergabe erst heiligt und sagt ihnen dann, ihr übergehet die Liebe und das Gericht Gottes, das heißt, ihr geht um die Sache herum und prompt in die Dienste da dem Buchstaben nach. Liebe Gottes und Gericht Gottes lasst ihr beiseite, nicht? Und verzehntet, sorgt dafür, dass Kümmel und Knoblauch und weiß was alles verzehntet wird, nicht wahr? Also, Altar stellt die Liebe Gottes, bitte. Ja, Gabe Gottes durch Jesus Christus, die Gabe Gottes an eine verlorene Welt, doch wunderbar. Sehr einfach. Ohne Zweifel, sagt die Schrift, also erstens mal, ohne Zweifel ist der, der heiligt, größer als der, der geheiligt wird, stimmt's. Gott ist der, der uns alle heiligt. Ne? Größer als der geheiligt wird. Also der Altar ist größer in seiner Bedeutung als die Opfergabe. Das ist schon wieder einfach. Ne? Ohne Zweifel ist immer der Geber größer als die Gabe. Ne? Jetzt kann die Gabe so wunderbar sein wie die Gabe in der Person Jesu Christi. An eine verlorene Welt. Ist der, wie heißt denn der Geber? Gott, der Vater. Ist der noch größer als der Sohn? Warum? Ist Gott die Liebe? Na, haben wir es jetzt. Jetzt haben wir die wunderbare, sagen wir mal, den Drei- oder Vierklang bei uns. Die Liebe Gottes ist immer größer als die Gerichte Gottes. Wunderbar. Ich stelle eine dumme Frage wieder. Trägt die Opfergabe den Altar oder der Altar die Opfergabe? Alle Gerichte Gottes werden getragen von der Liebe Gottes. Ist das auch etwas? Alle Gerichte Gottes sind geheiligt durch die Liebe Gottes. Das redet schon der Altar im Vorhof. Und das ist nur ein, das sind nur ein paar kurze Zeugnisse. Unser Wandel in der Tugend, da bleibt nichts anderes übrig. Sagen wir mal, gehen barfuß, nicht da, wie es da damals war, dass unsere Füße immer bestaubt und beschmutzt werden. Und wenn sie da ihre, ich sag mal, Metzgerarbeit verrichtet haben, Schlachtarbeit verrichtet haben, ist es gut, dass da ein Waschbecken ist? Was hatten Sie hier zu reinigen? Nur die Hände und die Füße. Nur. Das heißt, nur dem Wandel und Handel nach, nicht, bedürfen wir täglicher, steter Reinigung. Und da hat Gott die Mittel gesetzt, die haben sich ja selbst Hände und Füße waschen können. Der reinigt sich selbst. Also, Wandel, Tugend, so. Jetzt Kenntnis in der Tugend, Betätigungsfeld, bitte. Wir wandeln im Glauben, innerhalb des Glaubens, ist das hier auch dargestellt. Sollen wir einen tugendsamen Wandel führen? Jetzt, innerhalb dieses Betätigungsfeldes der Tugend, erstens einfach Kenntnisnahme, dass da eine Hütte Gottes steht. Die geheimnisvollen, allerheiligsten Dinge da drin sind unbekannt. Man weiß nur, dass da was die Dinge drin sind, aber erkannt haben ist unmöglich für einen Israeliten vorläufig hier im Glauben wandeln. Zweiter Schutzwall ist mal vom Heiligtum. Das Wissen. Der Begriff Wissen für einen Menschen, der im Glauben wandelt, ist genauso wichtig wie die Ummauerungen des Heiligtums, dass überhaupt ein Raum gebildet werden kann. Das Wissen. Innerhalb des Wissens die Enthaltsamkeit. Sofern ich weiß, soweit ich weiß, wie reich ich gemacht bin in Gott, in Christus. Und möglichst viel weiß, schreibt Paulus, ich will aber, dass ihr wisset, Brüder. Ich will nicht, dass ihr in Unwissenheit seid, Brüder. Wie viel mal. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ist gut, wenn wir das wissen.
Nein, sehr gut.
Dankeschön. Enthaltsamkeit wird hier drin gegessen und getrunken. Nein, da wird Brot und Wein nur angeschaut. Die Dinge, die Seele kann nur so essen und trinken, im Anschauen. Der goldene Leuchter ist nicht der Geist selbst, sondern das gebrochene Licht. Der Geist selbst ist hier Gott. Gott ist Geist, der Herr, der Geist. Im Allerheiligsten. Denn die Seele kann die Dinge des Geistes nicht verstehen. Deshalb lässt sich das Licht des Geistes brechen. Im Prisma Glaube, Hoffnung, Liebe. Im Prisma drei sind es, die da zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Sind das geistliche Prismen? Ja. Da fällt das Licht des einen Geistes. Ein Gott, ein Herr, eine Hoffnung, eine Taufe, ein und so weiter. Da sind wir hier. Einen Gott, ein Herr. Ja. Die Seele kann das nicht fassen. Deshalb lässt sich die Einheit des Geistes brechen in die Buntfarbigkeit der Weisheit Gottes. Das ist jetzt für die Seele wunderbar, mit dem Regenbogen anzuschauen, ein wunderbares, buntfarbiges Gemälde, ein buntfarbiger Schmetterling oder so ein prächtiger Strauß, wie unsere Chefköchin empfangen hat und so weiter. Das sind die erquickenden Elemente für die Seele. Ja. Und wie gut ist es, dass ein Mensch, bei dem Gott den glimmenden Dolch da drin mit unauflöslichem Leben gezündet hat, dass unser Geist lebendig gemacht ist. Wie gut, dass er jetzt unserer armen, verwitweten Seele, wenn da noch ein glimmender Docht ist, da soll der Mann sein, da ist auch der weibliche Raum und da der männliche innerhalb der Hütte. Von Anfang an war das eins. Nicht lasst uns Menschen machen, steht geschrieben, sondern lasst uns den Adam machen, nicht Mann und Weib, sondern männlich-weiblich in einer Gestalt. Bitte. Also, wir merken, was ist da alles dargestellt in Modellen? Was ist da alles dargestellt? Antwort? Alles, alle Fragen beantwortet, alle theologischen Probleme unseres Alten und Neuen Testamentes so dargestellt, dass man es verstehen und nicht nur verstehen, kennen kann, darum wissen kann, sondern sogar erkennen kann. Diese wunderbaren Geheimnisse von der Seele und Geist und ihrer Beziehung und dann mit dem Leib. Der Räucheraltar, also Tisch des Herrn hier, im Anschauen genügt. Brot und Kelche, Weinkelche. Und der Räucheraltar stellt, das Räucherwerk stellt die Gebete der Heiligen dar. Hebräerbrief, jetzt noch eins. Wir haben den Dreiklang Glaube, Hoffnung und Liebe. Könnte das auch stimmen? Nein, das stimmt selbstverständlich hundertprozentig. Dass das der Glaube ist, dass wir nur im Betätigungsfeld innerhalb des Glaubens ein göttlich tugendsames Leben führen können, ist klar. Und jetzt, wenn das der Raum der Seele sein soll, aber gleichzeitig nicht nur Geist, Seele, Leib, abgestecktes, heiliges Betätigungsfeld für den Menschen, der im Glauben seinen Weg geht. Wir wandeln im Glauben. So. Hebräer so und so, ich glaube, ich habe es notiert, ne? Hebräer 6, 19 lesen wir, so ist nun die Hoffnung der Anker unserer Seele, welcher auch hineinreicht bis ins Innere des Vorhangs. Also, ist hier Hoffnung und Seele in eins zusammengefasst. Ne? Wohnraum der Seele. Seele, Geist, Leib. Und jetzt. Glaube, Hoffnung, Liebe. So ist nun die Hoffnung der Anker unserer Seele, welcher hineinreicht bis ins Innere des Vorhangs. Wo ist also der Anker der Hoffnung meiner Seele verankert, festgegründet? Im Herzen Gottes. Nicht nur in der Bundeslade und nicht nur zwischen den Cherubim, ja dort, und nicht nur in der Gegenwart Gottes, sondern mit Christo verborgen in Gott. Ist der Anker, unsere Hoffnung als Anker der Seele, verankert im Innersten. Jetzt haben wir eine Vorstellung. Man kann das wunderbare Sinnen betrachten. Hoffnung, Liebe. Da haben wir es ja zuletzt, Gottseligkeit, Bruderliebe, Agape, Gottesliebe. Liebe, Hoffnung, Glauben, Leib, Seele, Geist. Scheidung zwischen Geist und Seele war von Anfang nicht da und muss weg durch den Tod Christi. So. Und jetzt eine entsprechende Folgereihe von tragischen Möglichkeiten eines gläubigen Menschen. Wir lesen, Paulus schreibt von Menschen, die, was den Glauben betrifft, Schiffbruch gelitten haben. Schlimme Situation. Das heißt hier dargestellt, da ist es dem Feind gelungen, die Umfriedigung des Vorhofes niederzulegen. Gibt es dann noch einen Vorhof? Nein. Ist dann noch die Möglichkeit, ein tugendsames Leben zu führen? Nein, gibt es nicht mehr. Aber was ist immer noch da? Er weiß immer noch. Was weiß er immer noch? Kann mich nicht scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo ist. Ist es gut, wenn er das noch weiß? Jetzt kommt eine weitere Katastrophe. Gelingt dem Feind, auch diese Schutzwehr abzubrechen, dann ist geschehen um ein enthaltsames Leben. Klar. Was bleibt jetzt noch übrig? Ausharren bis. Er geht immer noch in die Bibelstunde und er liest immer noch in der Bibel. Ist das möglich? Warum? Da ist jetzt das Trägheitsmoment. Durch Gewohnheit geübte Sinne. Ne? Gewohnheit. Ne? Er geht immer noch in die Bibelstunde und liest immer noch in der Bibel. Ausharren bis. Der Feind legt das auch nieder. Dann ist von Gottes Seligkeit nichts mehr zu finden. Aber was bleibt noch? Die Bruderliebe. Der Betreffende hat noch die Möglichkeit, er kennt vielleicht zwei Brüder, zu denen er Vertrauen hat. Vertraut sich ihnen an mit der ganzen Not. Aber wenn die Brüder im Lager sich befinden oder im Vorhof oder sogar im Heiligtum, was ist dann? Dann ist der arme Mann auch nicht mehr bedient. Bleibt noch etwas? Bleibt noch etwas? Der Herr selbst. Ist da noch Hoffnung? Da kann er vor dem Herrn niederfallen und den ganzen Jammer kundtun. Ist er die Liebe, der Vater und der Sohn? Ja. Rechnet er das alles zu? Antwort: Nein. Er demütigt sich vor diesem Herrn und verkriecht sich in ihn hinein. Und was geschieht? Er bekommt von diesem einen Herrn in einem Blick alles neu. Kennt er nun die Liebe dieses Herrn jetzt noch besser als vorher? Kann er noch stiller sein? Kann er jetzt in einer Art wirklicher Herzensdemut seinen Weg gehen? Jetzt bin ich hier wieder neu in dem Moment der Beschämten. In dem Glauben die Tugend, in der Tugend das Wissen im Tugend, die Enthaltsamkeit, das Ausharren, die Gottseligkeit, die Bruderliebe und die Gottesliebe. So habe ich gelesen. Also als Beispiel, wenn wir unsere Bibel lesen und kommen an solche Stellen, das habe ich der Widerspruch unlösbar oder so etwas umgekehrt wäre auch gefahren. Ich sage aus meiner Erfahrung, was ich mir alles geleistet habe, noch nicht. Und zum Glück hat Gott mir keine Ruhe gelassen, bis ich von niemand als nur aus der Schrift die jeweils auf die brennenden Fragen und ganze Komplexe von Experimenten die von Gott gegebene Lösung gefunden habe. Also, abschließend für heute Abend, wir haben gesehen, ein Weg vom Lager Israels von außen hinein. Wunderbar. Jetzt sage ich, das ist der Weg des Petrus. Darf ich das sagen? Herr, wer schreibt denn diese Reihenfolge? Petrus. Was macht Gott mit dem Apostel Paulus? Was habe ich schon gesagt am Anfang heute Abend? Da schlagen wir jetzt schnell auf. Römer. Vielleicht 12. Jawohl. Römer 12 von Vers 9 an. Das ist nun das Wesen des Evangeliums der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir, dem Apostel Paulus, anvertraut ist und keinem anderen. Dann nimmt Gott den Sünder, den Gesetzlosen, wie er ist, und versetzt ihn gleich hier, indem er ihn in seinem eigenen Herzen verbirgt, verbirgt und birgt. Unser Leben ist vom Moment der Begnadigung an mit Christo verborgen in Gott, ob wir das verstanden haben oder nicht verstanden haben. So. Also, wie beginnt es hier bei Paulus? Die Agape nicht sei, sondern die ist ungeheuchelt. Also, Paulus wird hierher versetzt. Die Liebe Agape ist ungeheuchelt, verabscheut das Böse, hält fest am Guten. Zweitens, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Merken wir schon. Es geht vom Atomkern, vom Mittelpunkt weiter. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in Ehrerbietung unter Brüdern, einer dem anderen vorangehend. Mache ich einen Vergleich. Der Erich sieht, der Vater will hinausgehen. Was macht er? Er springt voran und öffnet mir die Tür. Ist das in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehen? Das freut mich und die nächste Tür, die mache ich auf, dass er rasch durchgang. Sind wir dann rasch am Ziel? So, dann heißt es noch, einer den anderen höher achtend als sich selbst. Hat mal eine Schwester zu einer Gruppe von Geschwistern gesagt, tut mir leid, aber den Bruder Muhl kann ich einmal nun nicht höher achten als mich selbst. So. war ich da beleidigt. Ich habe eher Staunung gelernt, dass es solche gibt, die das konnten. Was habe ich dann geantwortet? Solange die Schwester sich dort oben wähnt, nicht? Und Bruder Mu da unten steht, das ist das unmöglich, nicht? Die hat vergessen, sich selbst so weit zu erniedrigen, dass der Bruder Mu weit höher steht. So. Also, einer in Ehrerbietung dem anderen vorangehend, im Fleiße, nicht säumig, inbrünstig im Geist. Sind also immer noch wo? Im Allerheiligsten. Dem Herrn dienen, bitte. Wozu sind wir auserwählt worden vor Grundlegung der Welt in Liebe? Für ihn selbst. Israel ist auserwählt, um der Hütte und dem Tempel zu dienen. Nicht dem Herrn selbst. Oh. Wir erwarten nach seiner Verheißung was? Neue Himmel und neue Erde. Neues Jerusalem. Sachgeheimnisse Israel, Personalgeheimnisse Leib des Christus. Dem Herrn dienen. Und jetzt, in Hoffnung freut euch. Was sehen wir jetzt? In Hoffnung freut euch. In Trübsal harrt aus. Ausharren. Im Gebet haltet an. Räucheraltar, die Gebete der Heiligen. Sind wir jetzt aus dem Allerheiligsten ins Heiligtum gekommen? Ich frage mich, ob der Apostel Paulus das gemerkt hat, als er das geschrieben hat. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmet teil. Das sind die Leviten unter sich hier. Alle die Dienstleistungen und Brot und Wein besorgen und alles das. Und jetzt kommt, nach Gastfreundschaft trachtet. Jetzt sind wir schon da draußen, denn im Tempel Salomos sind in Riesenvorhöfen in den Ecken Speisehäuser angebracht. Nach Gastfreundschaft trachtet und jetzt segnet die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Wo sind wir jetzt? Ja, auch schon auch im Vorhof. Da kommen doch Leute, alles Volk und auf einmal sieht der eine, oh, das ist der, der mich hasst. Ne? Und was soll jetzt der machen? Segnet die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Freut euch mit den sich Freuenden und weinet mit den Weinenden. Wir denken an die Hanna, da die hereinkam jedes Jahr und nur weinen konnte. Der Priester Eli hat sich dann ihrer angenommen. Weinet mit den Weinenden und freut euch mit den sich Freuenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnet nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Passt das zu einem tugendsamen Leben von Menschen, die im Glauben wandeln? Seid nicht klug bei euch selbst. Jetzt kommen wir ins Lager. Ringsherum, die 12 Stämme. Werden wir nächstens auch genau ansehen können. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Das gilt für uns auch hier draußen außerhalb des Glaubens in der Welt. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid vorsorglich für das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wo sind wir jetzt? Im Lager. Wunderbares Wort. Bitte vergessen wir nie, aus lauter Frömmigkeit, was? Denen, die draußen sind, wie zu begegnen? Lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Die wissen nicht selten besser, was ehrbar ist, als wir. In der Darstellung. Stimmt oder habe ich recht? Mal davon stimmt es ganz sicher. Die wissen genau, wie wir uns benehmen sollten. nach dem, was ehrbar ist vor allen Menschen. Vorsorge für das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch lebt, lebet mit allen Menschen in Frieden. Es geht immer mehr wohin? Richtung außerhalb des Lagers. Rächet nicht euch selbst, Geliebte, Geliebte, sondern gebet Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Jetzt sind wir außerhalb des Lagers. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind, der außerhalb des Lagers verbannt ist, hungert, so speise ihn. Salomo fährt weiter mit Brot. Und wenn ihn dürstet, so tränke ihn, Salomo, mit Wasser. Denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Feurige Kohlen haben wir zwei Stellen, damit schließe ich. Was lesen wir in Johannes 18, Vers 18 und Johannes 21, 9? Erste Stelle, Hof des Hohen Priesters, Jesus, gefangen genommen, verhört. Petrus kommt mit Johannes herein, da brannte ein Kohlenfeuer der römischen Soldaten. Petrus wärmt sich an dem Kohlenfeuer der römischen Soldaten. Und dann, du bist auch einer von denen, nein. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich bin verflucht und schwöre, wenn ich diesen Menschen kenne. Ja. Nur soweit. Kohlenfeuer der römischen Soldaten. Jesus gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden. Haben die ganze Nacht gefischt. Nichts gefangen, kommen ans Ufer, da steht ein Mann am Ufer. Was und? Vor einem Kohlenfeuer? Also zuerst, habt ihr was zu essen? Nein, ganze Nacht vergeblich gefischt. Noch einmal Netz zur Rechten, 153 große Fische. Und jetzt kommen sie ans Ufer, brennt ein Kohlenfeuer. Ich habe bei den 153 Fischen einen letzten, den 154. vermisst. Und siehe da, auf dem Kohlenfeuer briet Fisch. Einzahl. Nur das nebenbei schnell. So. Es brennt also wieder ein Kohlenfeuer, aber nicht von römischen Soldaten. Wer hat das angezündet? Simon Petrus. Hast du mich lieb? Also, wie der Simon Petrus das Kohlenfeuer sieht, hat es da drin zu brennen begonnen. Ne? An einem Kohlenfeuer der Römer. Ich sei verflucht, ich schwöre, wenn ich diesen Menschen kenne. Es brennt da wieder ein Kohlenfeuer. Brennt da drin auch. Unheimlich. Hast du mich lieb? Zweimal. Nein, zuerst liebst du mich, Agape, mit Gottes Liebe. Du weißt alle Dinge so. Und dann geht Jesus herunter, liebst du mich, hast du mich lieb, Bruderliebe. Ja. Und dann so. Und Jesus setzt diesen Fischermann ein, weide meine Lämmer. Den Fischer als Hirten eingesetzt. Kohlenfeuer, Kohlen. Und jetzt Altes Testament. Ich werde aufzuschlagen, wenn ich nicht irre, Jesaja 6. Jawohl. Jesaja 6. Im Todesjahr des Königs Uzzia, da sah ich den Herrn, Hebräisch Adonai, ja, sitzen auf hohem Thron, erhabenen Throne, in seinem Tempel. Jesaja. wird gesungen, heilig, heilig, heilig ist Jehova, der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll von seiner Herrlichkeit und so weiter und so weiter. Und ich sprach, Jesaja, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König Jehova der Heerscharen gesehen. Und einer der Seraphim, Seraph heißt der Feurige. Seraphim heißt die Feurigen, das sind die Engel im himmlischen Jerusalem, im himmlischen Heiligtum, die das Feuer am Altar, am himmlischen Altar bedienen. Das sind die Seraphim. Und einer der Seraphim flog zu mir. Und in seiner Hand war eine glühende Kohle. Nein, die war nicht in seiner Hand. Nämlich, die er mit einer Zange vom Altar genommen hat. Und was macht er? Hatte mir dann gesagt, der unbarmherzige Samariter, der die glühende Kohle mit einer Zange nimmt, seinerseits nicht, berührt damit meine Lippen, meinen Mund und spricht, siehe, dieses hat deine Lippen berührt und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Was bedeutet also Berührung mit feurigen Kohlen? Ungerechtigkeit gewichen und die Sünde gesühnt. Dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Dann ist die ganze Person gerecht gesprochen und die Sühnung, die Vergebung erreicht. Soweit für heute Abend.